einen wunderschönen Nachmittag an alle Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und herzlich willkommen zum Amundi CIO Market Update. Mein Name ist Elena Wermuth. Ich bin Deputy Head of Third Party Distribution bei Amundi Deutschland und begrüße Sie heute aus dem endlich sonnigen Frankfurt. Bevor ich unsere heutigen Referenten vorstelle, habe ich ein paar organisatorische Informationen für Sie. Die Präsentation, die Sie heute sehen werden, wird im Nachgang an alle Teilnehmer aus Deutschland automatisch zugeschickt. Die Teilnehmer aus Österreich und der Schweiz möchte ich aber bitten, auf Ihrer Mundi Ansprechpartner zuzugehen, falls Sie diese ebenfalls erhalten möchten. Herr Kontolakidis hat es schon eingangs gesagt, aber Sie können Ihre Fragen jederzeit über das Chatfenster stellen und nur wir als Moderatoren können diese sehen. Das heißt also Feuer frei. Ich werde dann am Ende des jeweiligen Vortrags versuchen, diese Fragen zu sortieren und zu stellen. Und bevor wir beginnen, möchte ich auch noch etwas Werbung für unsere kommenden Webinare machen. Und ich teile gerne mit, dass der nächste CIO-Markt-Update-Call wie gewohnt in 2 Wochen, also am 19.05. stattfinden wird. Meine Kollegin Helene Windischbauer wird von Catherine Krüber-Ashbrook begleitet. Das ist die Direktorin und CEO der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und die beiden werden sich über die geopolitischen Kräfteverschiebungen im Zuge der Russland-Ukraine-Krise sprechen. Dazwischen veranstalten wir am 10. Mai unsere digitale Amundi Investment-Konferenz mit spannenden Themen rund um Klima und Energie und mit einem spannenden Keynote-Speaker, Professor Dr. Lars Feld, sicherlich einer der bekanntesten und bedeutendsten Ökonomen überhaupt in Deutschland. Also melden Sie sich gerne heute schon mal an. Und last but not least, verpassen Sie nicht das nächste Produkt-Update zu unserem Flaggschiff-Fonds KDI Global Sustainable Infrastructure am 3.5. So, jetzt habe ich aber lange genug geredet und freue mich, das heutige Thema und die heutigen Referenten vorzustellen. Gestern haben wir alle mitbekommen, wie Russland droht, Polen und Bulgarien das Gas abzudrehen. Und heute hat der Bundestag für Lieferungen von schweren Waffen an die Ukraine gestimmt und eine bereits vorhandene Diskussion rund um Deutschlands Energiesicherheit, Inflation und den Einfluss auf die Wirtschaft wurde nochmal befeuert. Insofern freue ich mich heute ganz besonders, dass der Professor Dr. Clemens Fuß, Präsident des renommierten IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, zu Gast haben. Professor Fuß wird für die meisten von Ihnen bekannt sein, sicherlich auch von mir. Er gilt als einer der profiliertesten deutschen Finanzwissenschaftler und Vordenker. Und wer sein Twitter-Feed folgt, wird merken, dass er zu vielen Themen eine starke und fundierte Meinung hat, unter anderem zum Thema Deutschlands Ausstieg aus der Kernenergie, Ölembargo gegen Russland und. Also, Herr Professor Fuß, herzlich willkommen. Bevor wir aber zu Ihnen kommen, hören wir selbstverständlich von meinem Kollegen Thomas Kruse, CIO Amundi Deutschland, der uns seine wertgeschätzte Einschätzung zu den Märkten und Assetklassen geben wird. Thomas, the floor is yours.
Ja, vielen Dank, Elin. Unser letzter CIO-Call liegt ja bedingt durch die Osterferien bereits 4 Wochen zurück, zum 31. März. Und natürlich hat sich seitdem viel getan. Die Elin hat es gerade angesprochen, speziell jetzt am kurzfristigen Rand, ein Energieembargo oder ein Gasembargo für Polen und Bulgarien, auf das wir natürlich eingehen wollen. Vor allem aber auch die stark steigenden Inflationszahlen jetzt auch in Europa auf 7,5%, auf die wir eingehen möchten. Also insofern ein bunter Strauß an Themen, die es sicherlich für die letzten 4 Wochen jetzt zu betrachten gilt. Schauen wir uns zunächst mal die Folie an, was uns aktuell bewegt. Und ich sagte es bereits, die Ukraine-Krise, der Ukraine-Krieg geht in eine weitere Eskalation in der Form, dass Russland zumindest mal mit 2 relativ willkürlich ausgewählten Ländern, nämlich in diesem Falle Polen und Bulgarien, einen Lieferstopp für Energierohstoffe durchgesetzt hat und damit sicherlich ein Zeichen setzen möchte, dass man eventuell auch bereit ist oder gegebenenfalls auch bereit ist, in diesem Krieg zu anderen Mitteln gegenüber den NATO-Staaten, gegenüber Europa zu greifen und möglicherweise dann auch wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass auch Deutschland von einem Energieembargo betroffen sein könnte. Ich weiß, Herr Professor Fuß wird im zweiten Teil darauf eingehen. Für uns momentan sicherlich insofern ein Thema, dass dieses Szenario zwar zu Beginn des Krieges durchaus in Betracht gezogen worden ist, Aber wenn man alleine auf den Ölpreis schaut, der jetzt inzwischen um die 105 Dollar notiert, 105 Dollar notiert und wir am Anfang zwischen 140 und 150 waren, dann zeigt das doch recht deutlich, dass der Markt in Summe eigentlich nicht momentan damit rechnet, dass es zu einem solchen Energieembargo für Europa kommen könnte. Ein weiterer Aspekt ist, dass wir jetzt auch von Präsident Putin zu hören bekommen haben, er geht davon aus, alle seine militärischen Ziele durchsetzen zu können und dazu gehört auch, den Küstenbereich des Schwarzmeers der Ukraine zu besetzen, vollkommen für sich einzunehmen, das heißt auch Richtung Odessa zu gehen, möglicherweise dann, was die letzten Tage mit sich gebracht hat, auch Transnistrien zu destabilisieren, um da letztendlich einen Korridor zu bekommen. Also wir müssen davon ausgehen, dass dieser Krieg sich länger hinzieht, denn man sieht, man kommt nicht so sehr stark voran in der Ostukraine momentan und das Ganze wird dementsprechend auch ein Stückchen weit noch davon angeheizt werden, dass sich viele westliche Länder jetzt dazu entschlossen haben, auch schwere Waffen an die Ukraine zur Verteidigung zu liefern, was dementsprechend diese Unsicherheit, die wir vor allen Dingen in Europa haben, weil wir natürlich wirtschaftlich sehr viel stärker verbunden sind als die USA, dass diese Unsicherheit auch aufgrund der Energieabhängigkeit bestehen bleiben wird und zwar länger bestehen bleiben wird. Politisch haben wir in den letzten 4 Wochen die Wiederwahl Macrons in den Präsidentschaftswahlen in Frankreich gehabt. Sicherlich ein positives Zeichen für Europa. Und wenn wir heute so die Zeitungen lesen, dann stellen wir fest, dass vielfach darauf verwiesen wird, dass wir bereits in 6 Wochen die Parlamentswahlen in Frankreich haben. Und es darauf auch ankommt, ob Macron da letztendlich auch bestätigt werden wird. Hier haben wir vielleicht als französisches Haus ein bisschen detaillierteren Einblick. Meine Kollegen in Paris gehen davon aus, dass die Präsidentschaftswahl in jedem Fall positiver ausfallen wird, als das Ergebnis der Stichwahl jetzt um das Präsidentschaftsamt vielleicht verheißen mögen. Also insofern durchaus etwas bestätigen, da normalerweise die extremen rechten und extremen linken Parteien in der Parlamentswahl doch sehr viel schlechter abschneiden als in einer Stichwahl um das Präsidentenamt. Also insofern sehen wir hier durchaus eine Stärkung Präsident Macrons und kein Thema, das uns tatsächlich irgendwo belasten könnte. Ein Thema, das wir bereits im Ende März angesprochen hatten, waren der Lockdown damals in Shanghai. Der weitet sich in China jetzt tatsächlich auch auf Peking aus. Also die chinesische Regierung verfolgt weiterhin eine sehr strikte Null-Covid-Strategie, die sich gerade im Umfeld von Omikron als relativ schwierig gestaltet. Was für uns längst ein Indiz darauf hin ist, dass die Lieferengpässe, die wir jetzt lange Zeit haben, uns vermutlich auch in den kommenden Monaten weiter begleiten werden, obwohl wir eigentlich angenommen hatten, dass sich das etwas weiter abbauen würde. Aktuell, wenn man zum Beispiel mal die Containerpreise sich anschaut, sehen wir noch keine großartigen Preissteigerungen. Wir verharren ungefähr auf einem Niveau von 7.800 Dollar. In der Spitze lagen wir deutlich über 10.000 Dollar. Aber bisher steigt es auch nicht großartig weiter an. Dann sprach ich bereits an, die Notenbanken sehen sich einer weiter steigenden Inflation entgegengesetzt. In Amerika sind wir bei 8,5%, in Europa bei 7,5%. Also insofern deutlich steigende Inflationsdaten, speziell was die Headline Inflation betrifft. Entsprechend ist damit zu rechnen, dass wir jetzt seitens der US-Notenbank Fed im Mai, möglicherweise dann auch im Juni, einen jeweils 50 Basispunkte Zinsschritt bekommen werden und tatsächlich auch ab Mai möglicherweise die US-Notenbankbilanz dann monatlich reduziert werden sollte. In Europa etwas anderes Fahrwasser. Hier geht es zunächst mal darum, die Anleihekäufe im dritten Quartal zu beenden. Tatsächlich aber sehen wir auch hier erste Reaktionen auf die deutlich stark steigenden Inflationszahlen, dass man momentan zumindest diskutiert, bereits einen ersten Zinsschritt seitens der EZB im Juli zu bekommen und dann möglicherweise einen weiteren im vierten Quartal. Dennoch muss man sagen, wir haben hier eine unterschiedliche Geschwindigkeit der beiden Notenbanken, die wir uns gerne in den folgenden Seiten nachher auch etwas näher anschauen möchten und vielleicht auf die Unterschiede in der Inflationsentwicklung einmal eingehen möchten. Konjunkturell die letzten 4 Wochen sicherlich überraschend, dass das IFO-Geschäftsklima, ich sag's mal, nicht weiter abgerutscht ist, wie das noch in der Corona-Zeit der Fall gewesen ist, sondern sich zumindest leicht verbessern konnte. Dann allerdings auf der anderen Seite ein deutlicher Anstieg der Produzentenpreise gegenüber dem Vorjahr von knapp 31%, was natürlich auch dazu führt, dass das Konsumklima mit auf den tiefsten Stand tatsächlich seit Beginn der Corona-Krise gefallen ist und sicherlich einen Einfluss auch auf die zukünftige Konsumtätigkeit haben wird. Überraschend, bereits nach Beginn des Krieges in der Ukraine, dass die Einkaufsmanager-Indizes im März sich noch sehr positiv gehalten haben. Das ist tatsächlich auch jetzt im April der Fall gewesen. Insofern vielleicht ein kleiner Hinweis darauf hin, dass die Unternehmen sich doch einigermaßen bewusst sind, die hohen Preise auch weitergeben zu können, vielleicht etwas weniger Umsätze generieren und teilweise auch jetzt vielleicht von Lieferengpässen bedroht sein könnten, aber zumindest ihre Margen werden halten können. Für uns nachher auch ein Grund, auf die Gewinnentwicklung zumindest mal in den USA zu gucken. Hier sind wir doch schon ein großes Stückchen weiter, was die Gewinnsaison betrifft, als in Europa, und auch darauf werde ich eingehen. Letztendlich dann ein Indiz dafür, wie stark tatsächlich auch die Weltwirtschaft betroffen sein wird. Der IWF, der seine Wachstumsprognose für die Gesamtwelt von 4,3% auf 3,6% zurückgenommen hat. Wir gehen nachher auch auf unsere Wirtschaftsschätzung einmal ein, um Ihnen auch da einen Einblick geben zu können, was wir verändert haben. Schauen wir zunächst einmal auf der nächsten Seite auf die Performance-Entwicklung der verschiedenen Assetklassen. Ich glaube, das ist in diesen Zeiten einen Blick wert, denn es sind tatsächlich ja auf der einen Seite hohe Inflationszahlen verbunden mit der Erwartung, dass die Notenbanken tatsächlich restriktiver handeln, was die Rentenmärkte deutlich in Mitleidenschaft zieht und damit bedingt in Teilen dann auch schon bereits die Aktienmärkte getroffen hat, dann aber eben auch Auswirkungen weiterhin aus China, was die Corona-Krise und damit den harten Lockdown betrifft, genauso wie die wirtschaftlichen Einflüsse in Europa bedingt durch den Krieg in der Ukraine, die letztendlich auch an den Aktienmärkten eine negative Performance hervorgerufen haben, wie Sie im linken Teil der Grafik sehen. Profiteure sind in erster Linie mal Rohstoffe aufgrund der Verknappung. Sie sehen hier in diesem Falle der gesamte Commodities-Bereich, allerdings auch Gold als sicherer Hafen und natürlich Öl, die deutlich seit Jahresbeginn angestiegen sind. Aber ansonsten ist es halt auch gerade mal noch der US-Dollar Trade Weighted Index, der ein leichtes Plus hat. Das heißt, Dollar gegen alle anderen Währungen ist im Plus. Aber wenn wir aus Euro-Sicht gucken, auch der Euro deutlich im Minus, was natürlich die Performance aller unserer Portfolien durchaus mit beeinträchtigt. Insofern durchaus einmal einen Blick wert. Gucken wir mal eine Seite weiter und kommen damit auch auf das Thema Inflation. Wie gesagt, mit Beginn der Ukraine-Krise, des Ukraine-Krieges sind die Preise deutlich weiter angestiegen. Speziell natürlich auch dadurch, dass die Energierohstoffe, aber auch auf der anderen Seite Kohle oder wie Sie auf der rechten Seite sehen, auch natürlich Natural Gas oder auch Weizen deutlich angestiegen sind. Sie sehen hier die Preisanstiege seit Jahresbeginn. Kohle tatsächlich mit fast 100%. Aber wie gesagt, auch der Weizenbereich mit 44,1%, was tatsächlich in einigen Teilen der Emerging Markets auch zu einem Impact führen wird, was Nahrungsmittel betrifft. Also sicherlich auch ein Preistreiber, der uns noch länger erhalten bleibt. Auf der nächsten Seite sehen wir dann letztendlich auch schon die Auswirkungen, was die Lieferketten betrifft. Die linke Seite zeigt uns den sogenannten Global Supply Chain Index. Der hat seinen Peak sicherlich mit Corona überschritten. Wir kommen aber auch nicht großartig zurück. Und ich denke, die Lockdowns, die wir jetzt in China haben, hat man lange versucht, etwas besser zu begegnen, als das noch in dem ersten Teil der Corona-Krise der Fall gewesen ist. Jetzt allerdings die Abriegelung nach Shanghai, auch in Peking, wird sicherlich seine Einflüsse hinterlassen und auch durchaus bei einigen Produzenten in Westeuropa oder auch in den USA zu entsprechenden Ergebnissen führen. Interessant ist, wenn wir uns mal den Vergleich der Produzentenpreise und der Konsumentenpreise anschauen auf der rechten Seite, dann kann man sagen, in Amerika sind die Konsumenteninflation, also die sogenannte CPI, einigermaßen parallel mit den Produzentenpreisen angestiegen. In Europa klafft hier eine deutliche Lücke. Wir haben lange Zeit letztendlich Produzentenpreise gehabt, die gar nicht unbedingt so stark gestiegen sind, wie es die Headline Inflation der Fall gewesen ist. Inzwischen, sagte ich es bereits, haben wir gegenüber Vorjahr einen Anstieg der Produzentenpreise von 31% gehabt und ziehen jetzt auch deutlich von der Dynamik her in der Headline Inflation in Europa an. Dennoch, es besteht hier auch ein großes Gap und es steht zu befürchten, dass sich tatsächlich diese Produzentenpreise auch weiter in einem erhöhten Inflationsanstieg ausdrücken werden. Generell kann man sagen, wenn man auf der nächsten Seite mal auf die Zusammensetzung der Inflationsdaten schaut, auf der linken Seite Europa, auf der rechten Seite die USA, dann haben wir Unterschiede insofern, dass tatsächlich die Kerninflation in Europa im Vergleich zur Headline Inflation von 7,5 ist die Kerninflation nur bei 2,9%. Das heißt, ein Großteil der Inflation ist tatsächlich auf den Anstieg der Energiepreise einerseits beziehungsweise auch der Nahrungsmittelpreise auf der anderen Seite bedingt. Hier sieht man, dass wir tatsächlich in hohem Maße abhängig von der Energie sind und dementsprechend von der Energie aus Russland sind und dementsprechend diesen Anstieg auch sehr stark zu spüren bekommen. Amerika zum Beispiel im Vergleich ist eigentlich ein Nettoenergieexporteur und merkt diesen Anstieg weniger. Das sehen wir auch auf der rechten Seite. Wenn man hier mal sich die blaue Säule anschaut und nicht gerade den rechten Rand nimmt, sondern zum Beispiel November 21, da hatten wir noch eine Inflationsrate von 6,8% und der Anteil Energie war circa 2%. Jetzt sind wir etwas über 2%, aber haben auch eine Gesamtinflation tatsächlich von 8,5%. Alle anderen Teile sind deutlich angestiegen. Wenn ich mir das, speziell diesen leicht türkisfarbenen Balken anschaut, er steigt deutlich an und die Kerninflation in Amerika beträgt tatsächlich 6,5%, also deutlich höher als das, was wir in Europa haben, was jetzt eben auch verstärkt die US-Notenbank auf den Plan ruft, weil es hier doch zu befürchten steht, dass wir zu einer sogenannten Lohnpreisspirale kommen. Und das drückt sich dann auch auf der nächsten Seite aus, wenn wir uns da mal die Inflationserwartungen anschauen, seitens der Universität von Michigan, dann sieht man, dass wir für die nächsten 5 bis 10 Jahre aktuell eine relativ konstante Inflationserwartung von 3% haben. Das deckt sich auch in etwa mit den sogenannten Break-Even-Inflation-Bonds, die einen Wert von auf 10 Jahre von 2,9% haben. Also hier durchaus eine hohe Übereinstimmung. Auf der anderen Seite, die kurzfristige Inflation auf ein Jahr wird immer noch mit 5,4% angegeben. Grund dafür ist sicherlich auch, dass wir in Amerika einen sehr robusten, wenn nicht schon angespannten Arbeitsmarkt haben. Wir liegen, was die Arbeitslosenquote betrifft, deutlich unter dem Niveau, das wir noch vor Corona hatten, inzwischen bei 3,6%. Bei gleichzeitig einem Lohnwachstum von 5,6% und einer Anzahl offener Stellen, die über 10 Millionen liegt. Heißt, die US-Bevölkerung kann durchaus ihren Job wechseln und darauf hoffen oder damit rechnen, dass man mit dem Wechsel auch einen deutlichen Lohnanstieg bekommt. In Europa sind wir hier noch lange nicht auf diesem Niveau. Wir sind aktuell tatsächlich bei einem Anstieg der Stundenlöhne von 1,5%, wobei auch davon auszugehen ist, dass sich das über das Jahr auch aufgrund der auslaufenden Tarifverträge etwas ändern wird. Aber auch hier sicherlich ein großer Unterschied, der dazu führt, dass die amerikanische Notenbank sehr viel restriktiver aktuell agiert. Wenn man das alles mal zusammenfasst, dann schauen wir mal auf unsere Wachstumsprognosen, was sich verändert hat. Auf der linken Seite, wenn wir uns die Eurozone anschauen, dann erwarten wir für dieses Jahr 2,3% Wachstum. Dazu muss man in Betracht ziehen, noch zum Ende des Jahres hatten wir eine Wachstumsschätzung in Höhe von 3,8%, die auch höher aussieht als das, was wir für die USA erwartet haben, bedingt durch den sogenannten Reopening-Effekt nach der Corona-Krise. Insofern, ja, die Wirtschaft ist einigermaßen robust, auch durch dieses Reopening, aber in Mitleidenschaft gezogen durch die Belastungen der Handelskette mit Russland, mit der Ukraine und dementsprechend auch der hohen Energiepreise, die wir jetzt schmerzhaft zu spüren bekommen. Insofern jetzt nur noch ein Wirtschaftswachstum in Höhe von 2,3%. Die Diskussion über eine tatsächliche Rezession halten wir aber zumindest auf breite Sicht für etwas verfrüht. Technisch mag es sicherlich in der Eurozone in einzelnen Ländern eine Rezession geben, dazu könnte auch Deutschland gehören. Aber wir erwarten in Summe ein Wachstum für das kommende Jahr in Höhe von 1,8%. Vielleicht im Vergleich dazu die USA. Hier hatten wir bereits Ende letzten Jahres eine Prognose in Höhe von 3,2%, die sich auch kaum verändert hat. Wenn ich dieses Jahr anschaue, erwarten wir 3,1%. Im nächsten Jahr dann auch ein Wachstum in Höhe von 1,8%. Also auch hier die Diskussion um eine Rezession unseres Erachtens vielleicht etwas zu stark geführt. Wenn ich jetzt an den Ausspruch von Larry Summers denke, der gesagt hat, immer dann, wenn die Inflation größer als 4% ist und die Arbeitslosenrate unter 4% ist, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir in eine Rezession im Rahmen von 18 bis 24 Monaten kommen. Das ist jetzt die Herausforderung für die US-Notenbank FED, tatsächlich nicht zu stark zu überziehen in ihren Zinsschritten, damit die Wirtschaft abzuwürgen, sondern eben zu versuchen, ein sogenanntes Soft Landing zu erreichen. Wir gehen davon aus, dass das einigermaßen gut gelingen wird. Nichtsdestotrotz, wenn ich auf die rechte Seite schaue, und ich habe die Gründe eben alle genannt, müssen wir konstatieren, dass wir unsere Inflationsprognosen weiter nach oben genommen haben. Für die USA inzwischen für dieses Jahr 7,3%, nächstes Jahr dann noch 3,3% und für die Eurozone inzwischen auch auf 7,0%, im nächsten Jahr dann noch 2,7%, Deutschland sogar 7,4%. Also ein deutlicher Anstieg, bedingt durch die Effekte, die ich eben alle angesprochen habe. Positiv überraschend, und damit sind wir auf der nächsten Seite, sind die Einkaufsmanager-Indizes in Europa nach Beginn des Krieges gewesen. Wir sehen es hier auf der linken Seite. Wir befinden uns immer noch deutlich über dem Niveau von 50. Also auch hier nicht unbedingt eine Indikation, dass sich die Wirtschaft auf Sicht der nächsten 6 Monate deutlich eintrüben sollte. Das produzierende Gewerbe kommt etwas zurück. Dafür ziehen im anderen Bereich der Dienstleistungssektor an, sodass der Gesamtindex sogar leicht angestiegen ist. Hier kommt auch so ein bisschen das Reopening. Thema wieder zum Vorschein, Fliegen ist wieder erlaubt, Touristik ist erlaubt, Restaurants sind positiv gestimmt, also hier merkt man das. Man muss aber auch sagen, ich gehe davon aus, dass die Unternehmen wissen, sie können die hohen Inputkosten, die sie jetzt momentan haben, wie gesagt, in großen Teilen auch weitergeben, das merken wir auch als Konsumenten. Dementsprechend ist man einigermaßen zuversichtlich, die eigenen Margen halten zu können. In den USA leicht ein anderes Bild. Hier ist eher das produzierende Gewerbe, was etwas positiver ist und der Gesamtindex sinkt etwas. Aber das Niveau von 55% oder 55 ist kein Prozentwert, deutet doch darauf hin, dass wir auch auf Sicht der nächsten 6 Monate deutlich wachsen sollte. Also die Wirtschaft weiterhin einigermaßen robust. Nun hatte ich in unserem letzten Call am 31. März durchaus darauf hingewiesen, dass die Gewinnschätzungen für das erste Quartal relativ hoch gewesen sind mit 10% und es sicherlich interessant sein wird, wie weit die Unternehmen denn jetzt nach dem Ukraine-Krieg tatsächlich diese Gewinnschätzungen halten können, auch mit den erhöhten Energiekosten. Bisher muss man sagen, sind wir in Amerika relativ weit, was die Ergebnisberichtssaison betrifft und man kann sagen, wir sind immer noch mit einem Wachstum von 8,2% gegenüber Vorjahr auf einem sehr positiven Niveau und liegt auch damit leicht über dem, was erwartet worden war. Im Verhältnis zu Vorquartalen sicherlich nicht mehr in dem Maße, die positiven Überraschungen, wie sie gehabt haben, also nicht im Ausmaß, aber in Summe sind es doch 81% der bisher berichtenden Unternehmen, die über ihren Ergebnis oder über den erwarteten Ergebnisschätzungen liegen, was sicherlich ein positiver Wert ist. Das Ausmaß wird natürlich in vielen Fällen auch gerade durch den Energiesektor geprägt. Wir sehen hier die Zahl von 252% im Vergleich zum ersten Quartal 2021. Das trägt sicherlich auch zum Gesamtergebnis von 8,2% bei. Interessant aber auch, wenn man sich das Gesamtjahr 2022 anschaut, dann verharren wir weiter bei einem erwarteten Gewinnwachstum von 10,9%. Und das liegt jetzt sogar noch leicht über dem Wert, den wir eigentlich Ende März hatten. Der lag bei knapp unter 10%, bei 9,7%. Ist also durchaus eine positive Entwicklung, was sich dann auch in der Bewertung des Aktienmarktes niederschlägt. Das Forward-KGV liegt inzwischen bei 18,6%. In etwa auf einem 5-Jahres-Durchschnitt, während wir Ende März noch bei knapp 20 gewesen sind. Also durchaus kann man sagen, Q1 bestätigt eher die Erwartungen des Marktes, als dass es hier zu großen Verwerfungen in den USA geführt hat. Ein spannender Aspekt ist dann auch noch das sogenannte Sentiment, das heißt die Stimmung an den Kapitalmärkten. Hier haben wir den klassischen Fundmanager-Survey der Bank of America Merrill Lynch hinzugezogen, der bereits am 12. April herausgekommen ist. Und was hier auffällt, ist auf der linken Grafik die hellblaue Linie. Hier wird davon ausgegangen, mit einem extrem negativen Wert, dass es nicht mehr zu einem stärkeren Wachstum kommen wird in den USA. Man sieht hier, der nette Prozentsatz einer stärker erwarteten Wirtschaft liegt bei knapp -75% und damit tatsächlich sogar niedriger, als das noch in der Corona-Krise der Fall gewesen ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Positionierung, und das ist die dunkelblaue Linie, ist immer noch leicht aktienübergewichtet. Das sieht man hier an der Grafik links. Man sieht es aber auch auf der Grafik auf der rechten Seite, wo der Aktienbereich als Equity generell leicht positiv ist. Das heißt, man ist hier von der Positionierung noch nicht so defensiv eingestellt, wie die Stimmung das momentan zum Ausdruck bringen mag. Also von der Stimmung her, wie gesagt, sehr, sehr negativ, was eigentlich immer so ein bisschen ein Kontraindikator sein kann, dass es sich von hier aus durchaus verbessern kann. Die Positionierung lässt allerdings nicht so viel Spielraum zu, dass es sich in einem deutlichen Anstieg an den Aktienmärkten niederschlagen sollte, weil, wie gesagt, die Positionierung nicht unbedingt so negativ ist, wie es von der Stimmung her den Anschein haben möchte. Was haben wir generell in unseren Portfolien verändert seit dem letzten Monat? Entsprechend, was ich sagte, mit dem Eindruck, dass die EZB durchaus stärker ihre Zinspolitik jetzt wird straffen, haben wir speziell den Peripheriebereich in der Eurozone von leicht Übergewichten auf neutral zurückgeführt. Und wir haben auf der anderen Seite tatsächlich regionale Verschiebungen vorgenommen, dass wir auf der Aktienseite eher USA befürworten. In Summe hier die USA leicht übergewichten, während wir Europa jetzt sogar auf leicht Untergewichten zurückgenommen haben. Und bedingt durch die harten Lockdowns in China auch China von einem leichten Übergewicht auf neutral zurückgenommen haben. Damit möchte ich mein kurzes Marktupdate beenden. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe natürlich gerne noch für Fragen zur Verfügung.
Super, vielen, vielen Dank, Thomas. Wir haben sehr viele Fragen im Chat tatsächlich und ich werde versuchen, einiges zusammenzufassen. Die EZB ist ein großes Thema. Also wir haben steigende Inflation in Europa. Wir sehen natürlich, dass die Fed auch etwas voreiliger ist als Europa und uns damit auch eine gewisse Divergenz geben wird. Sollte die EZB schneller agieren und härter vielleicht auch sogar agieren? Und was passiert, wenn sie das tut? Welchen Einfluss hat es auf die Wirtschaft? Und vielleicht auch ein, zwei Worte zu Amundis View. Wie viele Zinsschritte erwarten wir? Der Markt preist ja schon eher 3 bis 4 ein bis Jahresende. Wie ist Amundis Blick auf die EZB?
Okay, generell ist diese Diskussion ja schon länger im Gange, dass die EZB eigentlich deutlich hinter der US-Notenbank zurückhängt. Und das war jetzt der Grund, warum ich auch so ein bisschen zeigen wollte, ja, es ist tatsächlich so, wir hängen dahinter zurück und ich finde auch, die Notenbankpolitik in Europa ist etwas unglücklicher oder weniger klar, als dass die US-Notenbank ist. Tatsächlich haben wir aber momentan auch noch andere Aspekte, die wir berücksichtigen sollten. Die Kerninflation ist in Europa nicht so hoch. Die Lohninflation ist auch nicht so hoch. Wir sehen es jetzt, dass es da deutlich ansteigt und ich bin auch der Meinung, dass die EZB jetzt eigentlich handeln sollte. Tatsächlich muss man aber sagen, die US-Notenbank hat eher gesagt, in 2021 lange das Zeitfenster verpasst, etwas früher zu agieren. Die agieren deshalb jetzt sehr restriktiv. Wenn du mich fragst nach unseren eigenen Prognosen, und ich sage das vorhin, im Moment wird stark diskutiert, ein erster Zinsschritt von 25 Basispunkte im Juli, ein zweiter dann noch bis Jahresende. Wir gehen momentan noch von einem Zinsschritt in diesem Jahr aus. Und die weitere Prognose ist dann, dass wir in etwa mit 4 weiteren Zinserhöhungen im Jahr 2023 zu rechnen haben, auf einem Niveau, was dann 1,25 in etwa betreffen könnte. 1,25 so in dem Rahmen.
Mhm. Vielen, vielen Dank. Dann vielleicht auch ein paar Allokationsfragen zusammengefasst. Inflation, großes Thema, ja. Wie kann sich ein Anleger von einem Verlust der Kaufkraft schützen? Und was ist mit dem Thema Value? Das war ja noch vor der Krise in Ukraine das große Thema. Ist das weiterhin der Fall oder sind die Lieferketten jetzt zu stark beeinflusst?
Ja, sehr gute Frage. Also grundsätzlich, wie kann sich ein Anleger vor der Inflation schützen? Durch reale Werte. Und dazu zählen auch Aktien. Das ist meiner Meinung nach auch einer der Gründe, wenn ich jetzt eben das Thema Stimmung einerseits beziehungsweise Positionierung andererseits angesprochen habe, dann ist der große Unterschied, dass wir im Vergleich zur Global Financial Crisis, also zur Finanzkrise, jetzt eine deutlich höhere Inflation haben und dementsprechend auch viele Anleger weiter in realen Werten und Unternehmen sind reale Werte, weil sie eben auch die Preissteigerungen an ihre Kunden weitergeben können, weil der Gewinnanstieg in Teilen auch durch die Inflation mitbedingt ist. Hier kann man sich schützen. Der Punkt ist natürlich der, wie lange geht das gut? Wie lange heben die Notenbanken die Zinsen an und ziehen damit letztendlich irgendwo die Wirtschaft in Mitleidenschaft und so, dass sich die Wirtschaft dann abkühlt und Aktien unter diesem Aspekt leiden. Grundsätzlich ist Inflation jetzt zumindest mal keine schlechte Indikation für eine Wirtschaft. Dann ein Inflationsanstieg haben wir normalerweise auch verbunden mit einer guten Wirtschaftslage, die man ja abkühlen muss, damit es sich nicht überzieht. Also insofern, Aktien ist sicherlich ein Thema. In dem aktuellen Umfeld, aber sicherlich auch in Bereichen der Commodities was zu suchen. Und wenn ich jetzt auf die sogenannte Style-Frage schaue, und das war ja das Thema, was du als letztes angesprochen hattest, dann bleiben wir durchaus bei der Übergewichtung von Value, jetzt aber nicht mehr so stark in Europa. Das hat eher den regionalen Aspekt, dass wir in Europa stärker mit Russland verflochten sind, was die Wirtschaft betrifft, sondern würden diesen Value-Aspekt eher in Amerika sehen, wobei ich gerne darauf verweise, dass auch die großen Technologietitel eben nicht immer nur als rein Wachstum gesehen werden sollten, sondern die generieren ein hohes Ausmaß an Cash, haben ein robustes Geschäftsmodell, sind also von der Seite auch interessant. In Summe sollte man allerdings Titel wählen, die in der Lage sind, aufgrund ihrer Marktpositionierung und ihrer Markenmacht tatsächlich die auftretenden Preise in den Vorprodukten auch an ihre Verbraucher weiterzugeben und damit die Margen halten zu können.
Klasse, ich glaube, wir könnten noch viele Stunden über Asset Allocation sprechen, aber wir haben natürlich auch einen Gastredner heute dabei und ich möchte vielleicht später am Ende des Vortrags auf die restlichen Fragen zurückkommen oder im Zweifel versuchen wir die immer im Nachgang zu bearbeiten. Aber jetzt freue ich mich natürlich, Herr Professor Fuß vorzustellen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag und vielen Dank, Thomas, für deine Worte. Professor Fuß, floor is yours.
Ja, vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung und ich werde also was sagen zur aktuellen Wirtschaftslage nochmal, auch an das anknüpfen, was Herr Kruse gerade sagte und werde dann natürlich eingehen auf das Thema Energieabhängigkeit von Russland und Gasembargo. Was bedeutet das für uns? Ich fange nochmal an mit dem schon erwähnten IFO-Geschäftsklimaindex, den wir monatlich erheben, was Sie hier sehen. Das ist die Entwicklung jetzt am aktuellen Rand. Herr Kruse sagte, das hat sich stabilisiert. Aber wenn wir uns anschauen, was hier im März passiert ist, also im letzten Monat, dann sehen wir doch einen ziemlich starken Absturz. Und dieser Absturz kommt aus den Geschäftserwartungen. Das ist die blaue Linie hier, weniger aus der Beurteilung der Geschäftslage der Unternehmen. Und das ist also ganz interessant. Die Unternehmen haben sich beim Ausbruch des Krieges natürlich erhebliche Sorgen gemacht. Viele haben ihre Pläne revidiert, zunächst mal Projekte auf Eis gelegt. Und sie haben das getan, ohne dass die Krise sie jetzt schon in ihren laufenden Geschäften erreicht hätte. Aber Folgen hat das Ganze natürlich. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist um 8 Punkte abgestürzt und hat sich jetzt am aktuellen Rand erholt, aber eben nur um 1 Punkt. Ist also noch nicht klar, ob das eine Trendwende ist. Wenn man das vergleicht mit März 2020, dem letzten großen Einbruch, dann ist die Dimension ähnlich. Allerdings haben damals die Firmen gesagt, auch die Lage hat sich sofort verfinstert und Unterschied, im April ging es damals weiter runter. Jetzt haben wir eben erstmal diese Stabilisierung, sodass man sagen kann, ja, wir haben einen Schock für die Konjunktur in Deutschland, aber er ist sicherlich erstmal jedenfalls bei weitem nicht so groß wie das, was wir 2020 hatten. Jetzt muss man natürlich sehen, wie... Hoppla, das war jetzt eins zu schnell. Ja, wenn man sich fragt, in welchen Branchen schlägt sich das wie nieder, dann ist auffällig, auch das hat der Kruse schon erwähnt, dass der Dienstleistungssektor hier noch wenigstens betroffen ist. Das hat eben damit zu tun, dass wir da die Sektoren haben, die am meisten in der Corona-Krise gelitten haben. Und die sind jetzt von den Problemen Energielieferketten nicht so betroffen. Reise, Gastronomie, die hoffen also auf einen guten Sommer. Da sehen wir, da ist der Rückgang nicht so groß. Interessanterweise am größten nicht in der Industrie, wie man vielleicht meinen könnte, sondern der Rückgang ist am größten in der Bauindustrie. Da haben wir auch stark ansteigende Lieferprobleme. Teilweise hat das mit Holz zu tun, das ja aus Russland kommt, aber auch mit anderen Dingen. Die Kosten steigen extrem schnell, schon seit längerer Zeit im Baugewerbe. Und außerdem haben wir die Aussicht dann auf doch etwas höhere Bauzinsen oder teilweise sind sie auch schon angestiegen. Und in der Gemengelage werden doch viele Projekte dann auch nicht durchgeführt. Das ist keine so gute Nachricht für den Wohnungsmarkt, der sich ja eigentlich entspannen sollte. Also die Bautätigkeit geht derzeit deutlich zurück oder die Konjunkturindikatoren sind sehr negativ für die Baubranche. Das ist vielleicht eine Überraschung, aber damit bricht auch letztlich eine wichtige Stütze der Konjunktur durch die gesamte Corona-Krise hinweg jetzt erstmal weg. Aber auch hier gilt natürlich, alles hängt vom weiteren Verlauf des Krieges ab oder vieles, sagen wir mal. Insofern muss man sehen, wie es weiter verläuft. Ja, man kann auch den Blick richten auf ein paar Realtime-Indikatoren oder aktuelle Indikatoren und da ist das Bild gemischt. Zum Beispiel Lkw-Fahrleistungen, da sehen wir eigentlich nichts von einem größeren Einbruch. Das geht zunächst mal stabil weiter. Was man sich auch ganz gerne anschaut, das ist der Stromverbrauch. Und da haben wir jetzt schon einen Rückgang. Das würde eigentlich einen Produktionsrückgang auch ankündigen im produzierenden Gewerbe, in der Industrie. Das ist auch keine Überraschung. Man muss damit rechnen, dass vor allem da, wo es eben energieintensiv ist, wo Energiekosten einen hohen Anteil machen, dass da doch die eine oder andere Produktion runtergefahren wird, einfach als Anpassung an die starken Kostensteigerungen. Also insgesamt ein gemischtes Bild, Konjunktur, Schock, ja, durch den Krieg, aber nicht so gravierend wie im März 2020. Ja, schon angesprochen waren die Lieferprobleme, deshalb kann ich hier auch sehr schnell durchgehen. Also hier sehen wir nochmal Produktionsbehinderungen durch Mangel an Vorprodukten hier einmal im Bauhauptgewerbe und dann im verarbeitenden Gewerbe, also in der Industrie. Und wie schon erwähnt worden war, die Probleme sind hier nach wie vor auf historischem Höchststand. Also hier sehen Sie die Entwicklung seit 1992, welche Lieferprobleme hatten wir in der Vergangenheit und welche haben wir heute. Sie sehen, das hat heute eine ganz andere Dimension. Und beim Baugewerbe, hier die rote Kurve, geht dann doch wieder hoch. Die Entspannung, auf die wir gehofft haben und auf die viele Unternehmen gehofft haben jetzt im Sommer, die wird sich wohl ein bisschen nach hinten verlagern, unter anderem durch den Krieg und durch die Probleme in China, die schon angesprochen wurden. Ja, auch der Erzeugerpreisindex wurde schon angesprochen, der steigt schon seit längerer Zeit und die Steigerungen gehen hier weiter. Also da haben wir jetzt eine Inflationsrate in Anführungsstrichen von 30%, das ist schon heftig. Und es bedeutet eben, dass doch auch in der Eurozone ein gewisser Inflationsdruck noch in der Pipeline ist, auch ein gewisser Kostensteigerungsdruck. Und da sehen wir auch hier, das ist hier der Anteil der Unternehmen, die Preise erhöhen wollen. Und auch dieser Indikator ist auf einem Höchststand. Wir sehen also hier, dass Preiserhöhungsdruck da ist und Kostensteigerungsdruck. Und davon wird das eine oder das andere sich sicherlich dann in der Inflationsrate auch noch niederschlagen. Ja, hier ist unsere Wachstumsschätzung für Deutschland. Das ist in dem Fall die Prognose der Gemeinschaftsdiagnose. 2,7% in diesem Jahr. Das hört sich noch ganz gut an, aber eigentlich auch bei schwacher Konjunktur müssten die Wachstumsraten höher sein. Auch das hat der Kruse schon angesprochen, weil wir ja diesen Reopening-Effekt haben, also mechanisch schon ein gewisses positives Wachstum. Diese 2,7% kommen heraus in einem Szenario, in dem wir davon ausgehen, dass es kein Gasembargo gibt und kein Energieembargo gegen Russland. Und wir nehmen als Maßstab für die Energiepreisentwicklung die Futurespreise. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, was ist denn, wenn es doch ein Gasembargo kommt? Und ich zeige dazu gleich die Zahlen. Aber wenn es eben dabei bleibt, dass das Gas fließt, würden wir jetzt 2,7% in diesem Jahr sehen. Also das ist eine niedrigere Prognose als noch vor einem halben Jahr, aber jetzt auch kein wirtschaftlicher Absturz. Ja, jetzt natürlich die interessante Frage, welche Rolle spielt hier der Energiemarkt? Also die Zahlen kennen Sie. Deutschland ist abhängig von Russland im Bereich Erdgas und Europa natürlich insgesamt. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch Russland ist sehr stark von Europa abhängig, noch stärker. 71% des Erdgases wird nach Europa verkauft und man würde unter normalen Umständen jedenfalls davon ausgehen, dass Russland schon sehr, sehr interessiert ist an den Einnahmen, die daraus resultieren. Also insofern ist es eine beidseitige Abhängigkeit, es ist keine einseitige Abhängigkeit. Diese Abhängigkeiten sind jetzt noch sehr asymmetrisch verteilt innerhalb von Europa. Deutschland und Italien sind die größten Gasimporteure. Das ist wichtig, um zu verstehen, warum die EU es so schwierig findet, sich auf eine gemeinsame Politik zu einigen. Es gibt ein EU-weites Interesse daran, Russland unter Druck zu setzen und zum Beispiel kein Gas mehr zu importieren, aber die Kosten sind sehr asymmetrisch verteilt. Normalerweise würde man sagen, ja, da muss man eben so eine europäische Finanzumverteilung haben. Also ich sag mal, Spanien oder Portugal zahlt an Deutschland. Damit unterstützt Deutschland dabei, die Kosten verringerter Gasimporte zu tragen. Aber politisch ist das schwierig, weil natürlich viele dort sagen, ja, erst haben die Deutschen und die Italiener sich unsinnigerweise auf russisches Gas verlassen und jetzt sollen wir auch noch zahlen, wenn es schief geht. Ist also nicht so ganz einfach, sich darauf zu einigen. Ja, was ist mit einem Stopp der Energieimporte? Ist das eine gute Idee oder eine schlechte? Und was würde wirtschaftlich daraus folgen? Vorherzusagen, was daraus wirtschaftlich folgt, ist deshalb besonders schwierig, weil wir so etwas noch nie hatten. Häufig machen wir ja ökonomische Prognosen, Simulationen über Dinge, die schon mal passiert sind, eine Zinserhöhung oder eine Steuererhöhung oder Senkung oder sowas. Da haben wir dann Erfahrungswerte, hier haben wir null Erfahrungswerte. Insofern muss man Prognosen hier, sagen wir mal, vorsichtig konsumieren, auf die Prognose, sehr hohe Prognoseunsicherheit hinweisen. Wir haben hier ein Szenario angeschaut, das von einem sofortigen Gasembargo ausgeht. Und was passiert dann? Das ist hier das, was unter Alternativszenario steht. In diesem Jahr noch nicht so wahnsinnig viel, also das Wachstum wäre schon etwas geringer, 0,8% in Deutschland. Also 25 bis 30 Milliarden Wirtschaftsleistung würden wir dieses Jahr verlieren. Dass nicht mehr passiert, liegt daran, dass jetzt Sommer ist und wir genug Gas haben. Aber kritisch wird es im Winter. So etwa im Dezember käme es da wahrscheinlich zur ersten Rationierung. Und der Notfallplan Gas in Deutschland sieht ja vor, dass zunächst die Industrie von der Gasversorgung abgeschnitten wird, wenn es wirklich Mangel gibt. Kritische Infrastrukturen und private Haushalte laufen weiter. Und wenn das Ganze passiert, dann gehen wir in unserem Szenario davon aus, dass tatsächlich in vielen Unternehmen das Ganze nicht ersetzbar ist, dass die also stillgelegt werden müssen. Bei anderen Unternehmen gibt es dann Ersetzungsmöglichkeiten und so weiter. Auf Details kann ich jetzt nicht eingehen, aber insgesamt ist das ein Szenario, in dem wir dann eine Schrumpfung der Wirtschaft 2023 hätten von 2,2%. Im Vergleich zum Szenario ohne Gasembargo ist das ein Verlust von 5% des BIP. Das Ganze würde uns also zusammen ungefähr 220 Milliarden Euro kosten und der wirtschaftliche Einbruch 2023 hätte fast die Größenordnung des Einbruchs 2020, als die Corona-Pandemie ausbrach. Also das ist schon eine heftige Wirtschaftskrise, die man sich da einkauft. Hier auch die Inflationsrate würde nochmal steigen, also wir erwarten 6%. Und das würde dann so um etwa 1 Prozentpunkt sich erhöhen. Vor allem aber wäre die Inflation dann dauerhafter da. 2023 wird sie auch bei 5% liegen, weil einfach das Angebot sich weiter verknappen würde. Und dann sozusagen hat man also länger diesen stagflationären Druck. Jetzt gibt es eine Reihe von Alternativen, an die Politik durchaus denken kann, zum Beispiel Importzölle. Da hat man das Problem, dass die wohl größtenteils von den Nachfragen getragen werden müssen und vor allem die privaten Haushalte, aber auch viele Unternehmen erwarten ja, vor den schon sehr hohen Gaspreisen eher geschützt zu werden. Das ist vielleicht ein Instrument, das schwierig ist. Es wird auch diskutiert, eine Preisobergrenze für Pipeline-Gas. Hier haben wir das Problem der Rationierung. Also wenn man den Preis nicht mehr steigen lässt, muss man ja erwarten, muss man entscheiden, welcher der Nachfrager, davon gibt es dann zu viele, mehr als Angebote, welcher der Nachfrager wird dann zu dem geringen Preis überhaupt bedient. Eine bislang zu wenig beachtete Idee wäre es, eine Quellensteuer zu erheben auf Zahlungen an Russland für Gasimporte. Also es würde bedeuten, wenn 100 Euro an Russland gezahlt werden, dann werden eben 30% davon, also 30 Euro oder 50 Euro einfach als Steuer kassiert. Die Frage wäre natürlich, wie reagiert Russland darauf? Aber wenn man wirklich sich darauf festlegt, müsste Russland eben überlegen, will ich auf die Einnahmen ganz verzichten oder bin ich zufrieden mit einem Einnahmenniveau vielleicht wie vor dem Konflikt? Wir müssen ja sehen, die Gaspreise sind stark gestiegen. Und je mehr wir derzeit reden über ein mögliches Gasembargo, desto mehr steigen die, desto größer ist die Nervosität am Markt und desto mehr steigen auch die Einnahmen für Russland. Das heißt, wenn man die russischen Einnahmen wirklich reduzieren will, dann müsste man entweder tatsächlich ein Embargo machen oder man müsste sagen, Leute, wir werden niemals ein Gasembargo machen. Dann beruhigt sich alle Welt, wenn das geglaubt wird und dann sinken die Preise auch. Aber was wir jetzt machen, dieser Mittelweg, der ist also besonders schlecht. Und es ist nicht so ganz einfach, an diese Einnahmen heranzukommen. Das aktuelle Gasembargo gegen Bulgarien und Polen hat so eine ähnliche Wirkung, treibt die Preise in die Höhe und erhöht wahrscheinlich die russischen Einnahmen, statt sie zu senken. Klar ist auch, wir müssen das Ganze EU-weit koordinieren, sonst kommen wir nicht wirklich weiter. Und wir haben die Asymmetrie der Betroffenheit gerade gesehen. Das erschwert eine Einigung. Letztlich entscheidend ist natürlich die Frage, was kann Russland eigentlich mit den Einnahmen aus den Energieexporten importieren? Also was ist sozusagen der Nutzen eines Energieembargos? Und ich glaube, der Grund dafür, dass die Politik auch in Deutschland zögert, ist, dass dieser Nutzen nicht so ganz klar ist. Das betrifft auch den Nutzen der bisherigen Sanktionen. Wir wissen noch nicht so genau, wie die russischen Importe sich entwickeln. Ziel der Sanktionen ist ja, die wirklich runterzubringen. Also durch das Exportieren von Gas hat ja Russland noch nicht mehr Ressourcen zur Verfügung, sondern erst, wenn man sich davon Güter kaufen kann, zum Beispiel auch Güter, die man für den Krieg braucht. Und ganz interessant, wenn Sie sich die ersten Indikatoren hier angucken über die russischen Importe, dann kann man sagen, Russland hat sich hier nochmal vor Kriegsausbruch richtig bevorratet, da gab es also diesen kleinen Anstieg hier bei den Importen, und jetzt nach aktuellen Schätzungen geht der Trend weiter. Also wir sehen leider, kann man sagen, noch nicht wirklich große Wirkungen der Sanktionen, und deshalb kann es durchaus sein, dass auch auf Deutschland der Druck nochmal wächst, mehr zu machen, und der Druck könnte wachsen eben, dass es tatsächlich zu einem Gasembargo kommt. Ob das dann wirklich ausreicht, um auch Länder wie Ungarn zu überzeugen, das muss man abwarten. Aber der Druck wird sicherlich steigen, weil jedenfalls an Wirkung auf Russland nur Begrenztes hier auszumachen ist. Ja, vielen herzlichen Dank erstmal.
Super, vielen, vielen Dank, Herr Professor. Gut, wir haben tatsächlich sehr viele auch interessante Fragen im Chat. Ich fange mal ganz hinten an. Das Thema Inflation. Wenn wir von steigenden Energie- und Rohstoffpreisen ausgehen, aber nicht nur kurzfristig, sondern eher langfristig, und wir haben auch noch eine Deglobalisierung dazu, könnte es nicht sein, dass die prognostizierten künftigen Inflationserwartungen zu optimistisch sind?
Ja, das kann schon sein. Die Inflationserwartungen sind ja gestiegen gegenüber dem, was wir in den letzten 10 Jahren haben. Also wir hatten ja gar keine 2%. Insofern könnte man sagen, das führt uns sicherlich ja näher heran an die 2%. Ich meine, die andere Frage ist, was tut die Geldpolitik? Eigentlich würde man ja sagen, gut, wenn Industriegüter teurer werden, dann müssen eben Dienstleistungen billiger werden, die nicht durch die Gegend gefahren werden müssen oder wo man keine Rohstoffe braucht, beziehungsweise dort müssen die Preise sehr langsam steigen. Das kann die Inflation im Prinzip herunterbringen, aber Preise über ein Preiswachstum zu begrenzen, ist natürlich immer schwierig. Das ist asymmetrisch. Preiserhöhungen sind leichter als Preissenkungen. Insofern denke ich, kann man schon sagen, der Inflationsdruck wird zunehmen, aber ob er ausreicht, um uns dauerhaft über diese 2% zu bringen, da bin ich nicht ganz so sicher. Ich weiß auch nicht, ich glaube, es ist schwer absehbar, wie weit diese Deglobalisierung wirklich geht. Das hängt davon ab, wie China sich jetzt positioniert. Manchmal wird es meines Erachtens auch etwas überbetont.
Okay, vielen Dank. Eine andere Frage. Besteht die Gefahr von größerer Unternehmensabwanderung aus Deutschland durch die aktuelle Situation?
Im energieintensiven Bereich eindeutig ja.
Ja.
Also sonst vielleicht nicht. Wir müssen sehen, es gibt auch ein paar gute Nachrichten. Das ist nicht sehr schön, das im Moment zu sagen, aber wir bekommen erhebliche Immigration aus der Ukraine in Europa und im Rest Europas und insbesondere sicherlich auch in Deutschland. Das entlastet uns demografisch etwas. Da kommen auch viele gut ausgebildete Leute. Das wird manches Unternehmen vielleicht doch dazu bringen, auch hier zu bleiben. Also ich denke, das Bild ist gemischt, aber energieintensive Industrie, Chemieindustrie, die wird keine neuen Kapazitäten schaffen in der aktuellen Lage. Das wäre schon ziemlich mutig.
Und wenn ich vielleicht auch noch was dazu ergänzen darf, wenn wir das Beispiel von Intel sehen, dann sehen wir ja auch schon, dass man vielleicht diesen Gedanken, Globalisierung weiterzutreiben, etwas zu weit gefolgt ist, jetzt Risikoprämien für einzelne Länder sieht und sich entscheidet, durchaus auch wieder stärker in Europa zu investieren. Ich denke, sowas werden wir in der Zukunft auch sehen. Also wir werden andere Industrien dafür zurückbekommen.
Okay, prima. Vielen, vielen Dank. Vielleicht ein Blick auf den Immobilienmarkt haben wir tatsächlich jetzt noch nicht besprochen. Sollten die Zinsen jetzt wirklich über die kommenden Jahre stark steigen müssen, um eben die Inflation zu bekämpfen, was passiert denn überhaupt mit dem deutschen Immobilienmarkt? Ich habe neulich einen Bericht aus Schweden gesehen, wo sie eben von einem Preisrückgang von 30% über die nächsten 4 Jahre ausgehen. In Deutschland hört man weniger davon, würde ich sagen. Wie sehen Sie das?
Soll ich das beantworten?
Gerne.
Ja, also da ist sicherlich wichtig, wie die mittelfristige Zinsentwicklung ist. Und da ist ja der Einfluss der Geldpolitik jetzt vielleicht nicht mal der dominierende Einfluss. Kurzfristig natürlich schon. Aber mittelfristig wird für die Zinsentwicklung entscheidend sein, wie weltwirtschaftlich die Nachfrage nach Krediten wie die Investitionen weltweit laufen. Darauf hat einen Einfluss die Demografie. Und da würde ich sagen, so schwer das ist, das vorherzusagen, aber diese fundamentalen Entwicklungen sprechen dafür, dass wir eine gewisse Stabilisierung bei den Zinsen kriegen. Also dieser Abwärtstrend ist mit Sicherheit erledigt, aber ich sehe jetzt auch keine so dynamische Entwicklung, dass wir zu einem steilen Aufwärtstrend kommen. Also will heißen, es gibt eine Belastung für den Immobilienmarkt, aber ich rechne jetzt eigentlich nicht mit langfristig so stark ansteigenden Zinsen, dass man eine Art Absturz bekommt. Deutsche Immobilien sind ja auch weniger geleveraged, also weniger Fremdkapital finanziert als Immobilien in vielen anderen Ländern. Also insofern, glaube ich, kommt das am deutschen Immobilienmarkt etwas sanfter an. Gleichzeitig müssen wir sehen, es wird relativ wenig gebaut. Ich habe es erwähnt, letztlich doch. Und die Nachfrage wird stark bleiben nach Wohnraum in Deutschland durch die vielleicht doch nicht so negative demografische Entwicklung. Regional ist das natürlich alles nochmal differenziert, aber selbst da, wo die Preise schon sehr hoch sind, sehe ich jetzt keinen, sondern nicht die Gefahr eines wirklichen Absturzes.
Okay, perfekt, vielen Dank. Ich gehe nochmal kurz zurück auf Seite 25. Ich fand die Grafik sehr interessant. 71% der Erdgasexporte aus Russland werden von der EU importiert. Was passiert denn, wenn die EU diese Gasimporte nicht mehr annehmen? Wo geht das Gas der Russen hin? Ist es China zum Beispiel? Und was passiert dann mit dem Energiemix in China eigentlich?
Ja, genau. Also China, Indien, es gibt sicher andere, Sie sehen wir hier auch schon, es gibt andere Kunden, die dann in Frage kommen. Das dauert ein bisschen, ne, bis man die Pipelines dafür baut. Ich denke nicht, dass es am Ende dazu kommt. Ich denke, Europa ist gut beraten, auch künftig Gas zu importieren aus Russland, auch wenn die Politik derzeit was anderes erzählt. Was wir brauchen, sind allerdings Parallelstrukturen, LNG-Terminals und so weiter und eine gewisse Diversifizierung, sodass man nicht mehr erpressbar ist, dass man nicht mehr strategisch abhängig ist von russischem Gas. Das würde bedeuten, ein gewisser Rückgang hier bei den Gasimporten, aber meines Erachtens wird es die auch in Zukunft geben. Es wäre extrem unklug von Europa, das komplett abzuschneiden. Was wir brauchen idealerweise ist eine einseitige Abhängigkeit Russlands von Europa. Und das bedeutet für Russland, auch für Russland, man kann sich natürlich fragen, ja, akzeptieren das die Russen? Meines Erachtens ist die Antwort ja, weil nur von China abhängig zu sein, ist noch schlimmer. Trotzdem, klar, Pipelines nach China werden ausgebaut, nur bei Gas dauert das halt ein bisschen. Bei Öl geht das ruckzuck, aber bei Gas dauert es ein bisschen länger.
Alles klar. Dann, wir haben nur noch ein paar Minuten. Ich würde vielleicht einen Blick auf alternative Energien werfen. Es gibt eine Frage im Chat. Inwieweit wird der Stromverbrauch durch einen Eigenverbrauch von erneuerbaren Energien beeinflusst oder ist dieser Effekt aktuell noch zu vernachlässigen?
Ja, also Eigenverbrauch ist ein Spezialproblem bei erneuerbaren Energien. Was man da sicherlich nicht bekommt, ist so eine starke kurzfristige Bewegung, wie wir sie am aktuellen Rand gesehen haben. Das hat, glaube ich, nichts zu tun mit Eigenproduktion von erneuerbaren Energien. So stark verändert die sich nicht. Das müsste, wenn, dann ja auch ein saisonales Muster sein. Also immer im Frühjahr, wenn die Sonne mehr scheint, gibt es da ein bisschen mehr Strom. Generell ist es so, dass wir bei den erneuerbaren Energien eben aufpassen müssen. Da wird viel Strom erzeugt, aber viel von diesem Strom kann man nicht gebrauchen, weil er zum falschen Zeitpunkt produziert wird. Man muss eben wirklich auf den Verbrauch schauen.
Alles klar. Vielleicht eine letzte Frage. Ich fand das interessant, was Sie auf Twitter geschrieben haben. Sie meinen, dass ein Atomausstieg ein massiver Fehler für Deutschland wäre. Sehen Sie das als, also sehen Sie Atomenergie als wichtige Energiequelle, jetzt wo wir nicht mehr von Öl und Gas abhängig sein wollen?
Also das sind zwei Fragen. Die eine ist die Grundsatzfrage, brauchen wir eigentlich Atomenergie in Zukunft? Meine Meinung ist eindeutig ja. Ich glaube nicht, dass man CO2-neutral wirklich werden kann ohne Atomenergie. Deutschland kann das vielleicht, weil wir dann, sagen wir mal, Atomenergie aus Frankreich künftig nutzen. Aber für die Grundlast im Winter, wenn kein Wind weht und die Sonne nicht scheint, da haben wir ein Problem. Aber selbst unabhängig davon ist ja die zweite Frage, was machen wir denn jetzt kurzfristig? Wir haben ja noch 3 Atomkraftwerke, die laufen. Lassen wir die erstmal weiterlaufen? Oder nein, ich bin der Meinung, es ist extrem leichtsinnig, in der aktuellen Lage darauf zu verzichten, die Laufzeiten nochmal um 5 oder 10 Jahre zu verlängern. So ganz trivial ist es nicht, das umzusetzen, aber das geht. Nur die Politik will es nicht und die Industrie hat auch keine Lust. Die Firmen, die das betreiben, die haben auch keine Lust, weil das also ein Riesenaufwand ist. Gesamtwirtschaftlich halte ich das für richtig. Ich fürchte aber, politisch gibt es dafür keine Lobby. Insofern wird man also auf Kohle setzen. Das geht. Für die nächsten 5, 6 Jahre bedeutet natürlich, dass wir unsere CO2-Ziele vergessen können.
Vielen, vielen Dank. Und damit möchte ich eigentlich den heutigen Call beenden. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Fuß. Schön, dass Sie da waren. Es waren sehr interessante Einsichten. Danke auch natürlich an Thomas Kruse. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder an dem 19.05. Hier sehen Sie eben die Anmeldelinks für die Webinare, die ich bereits angesprochen habe. Vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wird die Präsentation im Nachgang an die deutschen Teilnehmer geschickt. Und für Teilnehmer aus Österreich und die Schweiz gehen Sie bitte auf Ihre Ansprechpartner zu, dann kriegen wir auch das hin. Also ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Nachmittag. Hoffentlich strahlt die Sonne auch bei Ihnen, genau wie hier in Frankfurt. Und ja, das war's. Vielen Dank und viele Grüße.
Danke.